Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, der Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken, und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. Unsere heutige Folge trägt die Nummer 57 und heute bei uns im Studio ist ein Ideengeber, Spielplanmitgestalter und Vermittler. Als der Urvater aller Dramaturgin Gotthold Ibrahim Lessing im 18. Jahrhundert einen neuen Berufsstand aus der Taufe hob, konnte die Theaterwelt noch nicht an, wie komplex und vielfältig das Aufgabengebiet eines Dramaturgen im 21. Jahrhundert aussehen wird. Stefan Herfurth hat Dramaturgie mit Schwerpunkt Schauspiel sowie neuere deutsche Literatur und Philosophie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert und ist seit Beginn dieser Spielzeit Schauspieldramaturg am Theater Ulm. In dieser Sendung tritt er mit dramaturgischem Selbstbewusstsein an, um Antworten auf die Frage aller Frage zu geben: Was macht eigentlich ein Dramaturg? Und natürlich interessiert mich auch sonst so einiges über ihn. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hallo, vielen Dank.
Grüß dich. Dass mit der Liebe immer alles so eine Sache ist, meistens eine komplizierte, davon weiß das Theater zahlreiche Geschichten zu erzählen. Gerard Roden, Tenor im Opernchor des Theaters Ulms, hat mit Love Is eine musikalische Komödie über eine amerikanische Durchschnittsfamilie geschrieben, die den Irrungen und Wirrungen der Liebe in all ihren emotional herausfordernden Facetten aufgesetzt ist. Am 1. Juli um 19.30 Uhr ist Love Is im Podium des Theaters Ulms als Radioshow-Hörspiel erstmals zu sehen und zu hören, bevor Gerard Roden sein Debüt als Autor und Komponist auf der Bühne des Podiums gibt. Plaudert er ein wenig aus dem Nähkästchen, hoffe ich, und gibt uns spannende Einblick in seine Arbeit und natürlich auch in seine Biografie. Gerard, herzlich willkommen, schön, dich mal wieder hier zu haben.
Meine Freude, danke.
Ja. Habt ihr zwei dann heute sonst nichts zu tun, als bei mir rumzusitzen?
Ach du, doch, einiges.
Ja. Schon am Theater gewesen heute?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin seit kurz nach 9 heute früh da.
Okay.
Genau, im Prinzip durchgehend gewesen.
An was du gerade arbeitest, da reden wir später drüber, aber trotzdem ganz kurz die Frage. Du bist gerade in einer ganz neuen Produktion drin?
Richtig, genau. Darf ich den Titel sagen?
Ja, natürlich,
mal? Okay.
Natürlich.
Das nennt sich Fabian oder der Gang vor die Hunde, ist nach dem beinahe einzigen, aber zumindest ersten Erwachsenenroman von Erich Kästner eine Adaption.
Ah ja, okay. Genau. Da reden wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Gerard, was treibst du gerade? Bist du voll mit Love Is eingespannt oder machst du noch was anderes im Moment?
Heute nicht. Gerade habe ich da Stimmbildung für den St. Georgs Chor Knaben, wenn wir fertig sind, und mein Gospelchor, und wir probieren natürlich Love Is nachher bis 22 Uhr heute Abend.
Ja, okay, gut. Ich würde sagen, jetzt machen wir ganz kurz Musik und danach würde ich mich mal zunächst mit dem Stefan ein wenig unterhalten. Die Plattform auf Radio Free FM heute zum letzten Mal vor der Sommerpause und vor dem Intendantenwechsel. Unsere Reihe rund um Menschen, die am Theater werken und wirken. Davon sind heute gleich zwei bei uns im Studio. Ich hätte jetzt fast drei gesagt, weil eigentlich sollten wir zu dritt sein. Sind wir dann nicht geworden. Eigentlich hatten wir auf unserer Homepage auch den Jo Kraus mit angekündigt. Da kann man jetzt gerade mal sagen, nicht, dass da irgendwas aufkommt. Jo hatte einfach keine Zeit, wäre wahnsinnig gern dabei gewesen, aber konnte jetzt nicht da sein. Deswegen also nicht drei, sondern zwei. Wir fangen an mit Stefan Herfurth. Er ist Dramaturg und noch relativ neu hier in der Stadt, nämlich seit Beginn der aktuellen Spielzeit ist er jetzt in einer neuen Stelle zu Gange. Ne? Momentan drehen alle bei Rock of Ages durch und du hast ja selbst auch einschlägige Erfahrungen im Musicalfach, habe ich gelesen. Du hast mehrere Abschlussarbeiten im Diplomstudiengang Musical auch verantwortet. Hast du denn da bei Rock of Ages irgendwie auch mitgemischt?
Nee, überhaupt nicht.
Haben Sie nicht mitspielen lassen?
Nee, leider nicht. Nein, also das ist schon ganz gut, dass es so getrennt ist bei uns am Haus. Also es gibt die Musiktheaterfraktion, der ich eben nicht angehöre, sondern ich bin halt nur in Anführungszeichen fürs Schauspiel zuständig. Aber das stimmt, ich habe im Studium einerseits ein Musical als Dramaturg, mitbetreut mit einer Kollegin zusammen, das war Dracula von Frank Wildhorn. Mhm. Auch eine ganz spannende Erfahrung und habe darüber eben ganz viele Leute in diesem Studiengang Musical kennengelernt, denn an der Theaterakademie kann man irgendwie alles studieren, was mit Theater zu tun hat, also nicht nur Regie, Schauspiel, sondern auch eben Musical, Gesang und eben auch Dramaturgie und zum Beispiel auch Bühne und Maske und so Sachen. Und dann kam das sozusagen zustande, die Leute, die da Diplom gemacht haben, die müssen so eine Art One-Man- oder One-Woman-Show auf die Beine stellen.
So ein Ein-Mann-Musical.
Ja, ja, genau, genau. Also so einen Abend wirklich minimal 45 Minuten, gerne länger, nicht zu lang natürlich. Mhm. Und die haben sich dann öfter bei uns irgendwie Hilfe geholt und haben gesagt, du, hier kannst du dir mal meine Textfassung durchlesen, kannst du mal drüber gucken, passt das so, hast du vielleicht irgendwie Ideen, was ein Bühnenbild angeht oder so, oder kannst du mir einen pfiffigen Text dazu schreiben, um das anzukündigen oder ein Plakat basteln oder so, was so anfällt.
Also alles?
Ja, nicht alles. Also sie mussten natürlich eigentlich alles selber machen, aber durften sich natürlich beratende Unterstützung holen. Und da haben sie sehr gerne zum Glück auf Dramaturgen zurückgegriffen.
Okay. Ja, ja gut, lass uns jetzt mal ganz weit zurückgehen in deiner Biografie. Du bist in Leipzig geboren. Es kommt jetzt immer das spannende Ding. Das habe ich jetzt so oft erlebt im Laufe der Zeit und gerade vorher schon wieder, dass man immer irgendwo Informationen zusammentrage und dann hier in der Sendung höre, das ist aber gar nicht wahr. Das Internet ist tatsächlich ein Platz, an dem viel seltsame Dinge geschehen und auch verbreitet werden. Ich glaube, da kommen wir nachher auch mit dem Girard noch drauf, weil das ist nicht unwesentlich Teil seines aktuellen Programmes. Also bei dir stimmt's, du bist aus Leipzig.
Ich bin aus Leipzig,
du bist in Leipzig und da auch aufgewachsen, hast dort ein Abi gemacht.
Nee, das ist jetzt, da sind jetzt die Fake News reingekommen. Das ist nämlich ganz witzig, in Anführungszeichen. Ich bin tatsächlich mit 6 Jahren, also 93, in eine Stadt gezogen, die heißt Neu-Ulm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Liegt in so einem komischen Bundesland, was nicht weit weg von hier ist. Und ich bin wirklich in Neu-Ulm aufgewachsen, habe da am Lessing-Gymnasium Abi gemacht und hier das sogar am Theater 2004, 2005 meine ersten Erfahrungen gesammelt. Also
das
da
wollte
bin
ich dich nämlich gerade fragen, wie bist du eigentlich zum Theater gekommen? Ja, aber wie war es denn tatsächlich? Lief das über die Schule oder war das dein eigener Antrieb oder hat Papa gesagt, du komm, mach doch mal Theater oder die Mama, ich möchte dich sogar mal auf der Bühne sehen oder?
Witzigerweise so ein bisschen was von allem. Also ich hatte irgendwie wahnsinnig früh schon den Traum, Schauspieler zu werden und oder zumindest irgendwie in die Richtung Theater zu gehen. Und dann war ich in der Schule erstmal in so einer Theater-AG, wie man das so macht, und habe da verschiedene Sachen auch gemacht und gespielt. Und irgendwann gab es diese Theater-AG aber leider nicht mehr, weil der betreffende Lehrer leider weggegangen ist von der Schule. Und dann haben wir das versucht, selber noch zu reanimieren. Das hat natürlich nicht geklappt, weil wir alle viel zu unerfahren waren. Und dann stand ich da und dachte, Mensch, ich möchte aber gern irgendwie weiter Theater machen. Und dann hat meine Mutter zum Glück in der Zeitung gesehen, hier der Jugendclub vom damals noch Ulmer Theater, nicht Theater Ulm, weil wie gesagt 2004, 2005 die Spielzeit war das, sucht ganz dringend Jungs. Das ist ja immer so das Problem im Theater. Es gibt viel zu wenig Männer, die das irgendwie machen wollen, aber gleichzeitig dieses Ungleichgewicht, dass es ganz viele Männerrollen gibt und ganz wenig Frauenrollen, übertrieben formuliert. Und dann bin ich da einfach hin, als die ihren ersten Termin hatten, hab gesagt, hier bin ich, braucht ihr mich? Die haben gesagt, ja. Und dann war ich in diesem Jugendclub, ich glaube, so um die 4 Jahre und bin über den Jugendclub dann auch zur Statisterie gekommen. Und dann hat sich's aber, das muss ich jetzt noch kurz hinten dran hängen, wieder wegentwickelt vom Schauspiel mehr so in den Bereich hinter die Bühne. Ja.
Ich finde ich jetzt ganz spannend, weil es gibt jetzt eine sehr, sehr interessante Brücke zur letzten Plattform. Das letzte Mal war nämlich tatsächlich zum ersten Mal jemand hier gesessen, der tatsächlich von hier kam, nämlich die Wiebke Isabella Neulist, die auch aus Neu-Ulm kam und total crazy, jetzt haben wir tatsächlich nochmal jemanden innerhalb von so kurzer Zeit, der auch sagt, hey, ja, ich bin eigentlich von hier.
Ja.
Eigentlich auch schön, dass dann solche Leute auch am Theater dann in der Stadt vor Ort landen, das habe ich auch bei der Isabel sehr positiv wahrgenommen und die hat ja auch so ein bisschen so einen ähnlichen Werdegang. Die ist ja
absolut,
auch über, ich glaube, den Jugendclub dann mit reingekommen.
Genau, und so, war auch mit mir auf dem Lessing tatsächlich, daher kenne ich sie auch. Also,
ja. Tja, man würde ja jetzt sagen, klein ist die Welt oder beziehungsweise klein ist Ulm, aber ich glaube, wenn man in Neu-Ulm aufwächst, dann kann das schon sein, dass man sich kennt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch gelesen, dass du einen Zivildienst hinter dich gebracht hast.
Das richtig. Auch,
wo hast du wo bist du gelandet? Was hast du getrieben?
Das war hier am Uniklinikum Ulm in der Abteilung auf dem Michelsberg, Augenklinik und Urologie, lustigerweise in einem Gebäude. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Mhm. Genau, da habe ich meinen Zivildienst verrichtet, 9 Monate lang.
9 Monate ja. Waren das damals?
Genau, ja.
Gute Zeit, gute Erinnerung?
Doch, ja, also es war einerseits dadurch, dass ich eben nicht direkt in Neu-Ulm gewohnt habe, sondern in Reutti, so ein bisschen außerhalb, musste ich jeden Morgen irgendwie 4.40 Uhr aufstehen, damit ich dann pünktlich kurz nach 7 zum Dienst antreten konnte, weil die Busverbindung, sagen wir mal, ein bisschen suboptimal war. Mhm. Nee, aber war eine tolle Zeit. Also ich habe auf jeden Fall tolle Leute kennengelernt, viel auch selber gelernt, vermutlich auch über mich. Also es wird einem dann natürlich immer erst später klar. Und ja, also es war, vielleicht hätte ich woanders ein bisschen mehr lernen können, habe ich mir jetzt dann im Nachhinein gedacht. Also vielleicht hätte ich nicht ganz so bequem sein müssen, das hier unbedingt in der, in Anführungszeichen, Heimatstadt zu machen. Aber war eine tolle Zeit auf jeden Fall.
Ach, ich glaube, so ein Zivildienst, da witzigerweise haben wir gerade vor einer Viertelstunde hier im Radio auch drüber schon, so ein Zivildienst hat schon was, also der bringt schon was mit, was man, glaube ich, also ich, wenn ich zum Beispiel, ich habe auch einen gemacht, ich war in einer Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Jugendliche und Kinder. Mhm. Das ist eine Zeit, die ich bis heute, und ich bin jetzt ja auch, es ist jetzt doch schon ein paar Tage her, dass ich mal nie vergessen habe und die mir ganz viel mitgegeben hat. Also ja. Von daher, ja, glaube ich schon. Nach dem Zivildienst bist du dann nach München gegangen.
Genau, zum Studieren, richtig.
Ja, war München eine Stadt deiner Wahl? War München eine Stadt, die dich angezogen hat? Also wie kam es, dass du nach München
Ja, eigentlich
bist?
Schon. Also ist auch wieder, wir kommen immer wieder zum Theater Ulm zurück. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die eben auch in München studiert hatten, allerdings Theaterwissenschaft. Und es war dann irgendwie relativ schnell klar, weil ich auch vorsprechen gegangen bin an Schauspielschulen, dass das irgendwie doch nicht der Weg für mich ist. Einfach weil diese Vorsprechsituation für mich selbst immer wahnsinnig unangenehm war und ich dann irgendwann dachte, okay, wenn ich selber schon damit so große Probleme habe, dann sollte ich es vielleicht einfach lassen und dieses wenige Talent, was ich glaube zu haben, irgendwie anders einsetzen. Und habe mich dann eben mit ein paar Leuten im Theater unterhalten. Was macht ihr so? Aha, Dramaturgen, okay, wie muss man sich das vorstellen? Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass mir das eigentlich auch liegt, dass da sehr viel im Arbeitsalltag drinsteckt, was ich zum Beispiel irgendwie, was mir vertraut vorkam aus dem Deutsche LK zum Beispiel, also viel Arbeit mit Texten, ne? Viel lesen, viel schreiben, so, das ist ja eigentlich so unser Alltag, wenn man es mal runterbricht. Und hab dann gehört, diese Schule in, also die Theaterakademie in München hat einen sehr guten Ruf, gerade auch was die Ausbildung zum Dramaturgen angeht. Mhm. Und hab mich dann da beworben, das war damals noch mit so einer Eignungsfeststellungsprüfung, hatte aber auch parallel natürlich Bewerbungen an anderen Hochschulen laufen. Also in Hamburg und Leipzig kann man das zum Beispiel auch studieren. Das ist ein Studiengang, der noch nicht so wahnsinnig alt ist, Dramaturgie. Und in München hat es dann aber geklappt und eben dadurch, dass ich da schon ein paar Leute kannte, die dann wieder mit zurückgekommen sind, um da weiter zu studieren, dachte ich, naja, das passt eigentlich ganz gut. Dann kenne ich da zumindest schon mal ein paar Menschen und habe es auch eigentlich nie bereut, dass ich das gemacht habe.
Ja, das klingt gut. Auf der Bühne bist du letztendlich nicht gestanden. Hast gesagt, das war dann nicht so dein Ding, aber nee, du fühlst dich am Theater sehr wohl. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab tatsächlich dann im Studium noch ein paar Mal gespielt und auch inszeniert und war jetzt hier in den letzten 2 Spielzeiten nochmal als Statist auf der großen Bühne, aber im Endeffekt bin ich, glaube ich, ein bisschen glücklicher, wenn es hinter der Bühne bleibt für mich. Ja.
Okay, jetzt muss ich einem Wunsch nachkommen, der gleich mehrfach an mich herangetragen wurde. Wir haben das zwar in dieser Reihe hier schon ein paar Mal erläutert, aber ich nehme mir Wünsche von Hörern immer gerne zu Herzen, denn bitte verrat uns doch mal, was ist eigentlich die Aufgabe eines Dramaturgen? Du musst es nicht episch lang machen, kurz und knapp.
Ich wollte gerade fragen, wie viel Zeit haben wir? Es ist wirklich wahnsinnig schwierig und deswegen auch meine, in Anführungszeichen, Lieblingsfrage. Ich versuche so knapp wie möglich. Es ist leider auch unmöglich, diesen Beruf irgendwie schön, cool, sexy zu erklären. Es klingt immer ein bisschen unattraktiv. Also wie ich gesagt habe, schon vorhin, ist es ganz viel Lese- und Schreibearbeit, aber eben nicht nur. Man kann es runterbrechen darauf, dass ein Dramaturg, eine Dramaturgin eine Theaterproduktion wirklich von Anfang bis Ende betreut. Das geht schon los bei der Auswahl. Also wenn es darum geht, einen Spielplan zu erstellen und zu gucken, welche Schauspielstücke, welche Texte oder auch eben welche Opern, welche Musicals vielleicht sogar wollen wir denn auf die Bühne bringen, da kommen die Dramaturgen ins Spiel und lesen deshalb wahnsinnig viel, damit sie den Intendanten, die Intendantin beraten können und sagen können, hier guck mal, das glaube ich eignet sich gut für unser Haus, für unser Ensemble, für das Publikum, lass uns das probieren, haben dann im besten Fall auch gleich noch einen Regisseur im Hinterkopf, der sich dafür eignet oder eine Regisseurin. Dann müssen die natürlich gucken, dass es von der Besetzung her passt, also dass genauso viele Leute auch im Ensemble sind, wie es das Stück verlangt, die dann auch altersmäßig da reinpassen. Dann guckt man, wer spielt jetzt was, also wer spielt zum Beispiel irgendwie eine ältere Rolle, das sollte nicht unbedingt ein junger Kollege sein, außer man einigt sich irgendwie konzeptuell darauf. Und dann wäre der nächste Schritt, dass man sich mit Regisseur oder Regisseurin zusammensetzt und diese berühmt-berüchtigte Strichfassung erstellt. Denn wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen Shakespeare ungekürzt aufführen würde, dann dauert das so seine 4-5 Stunden. Das heißt, man
hätte eine gewisse Länge.
Genau, ja, genau. Das heißt, man streicht so ein bisschen was weg und schaut, was ist denn wichtig, was wollen wir erzählen, einigt sich schon so ein bisschen auf ein künstlerisches Konzept. Wenn es dann ans Proben geht, macht der Dramaturg oder die Dramaturgin eine Materialmappe mit den wichtigsten Infos zu Autor, zu dem Text, zu dem, was da drin verhandelt wird. Vielleicht erklärt er oder sie ein paar unbekannte Worte, die irgendwie den Schauspielern nichts mehr sagen. Also da ist es dann eher so eine vermittelnde Tätigkeit. Und ja, während des Probenprozesses ist man sozusagen der erste Kritiker. Also man sitzt am besten dann in Durchläufen drin, guckt sich das an mit einer nötigen Distanz, die manchmal eben Regisseure oder Regisseurinnen nicht mehr haben. Man nennt das Betriebsblindheit. Ist ja klar, wenn du selber irgendwie jeden Tag dich damit auseinandersetzt, dann verlierst du manchmal irgendwie den größeren Überblick und dafür ist der Dramaturg dann erstmal da und sagt, du, ich glaube, das und das versteht man nicht oder Lieblingswort der Dramaturgen, das erzählt sich nicht. Also es vermittelt sich dem Publikum vielleicht nicht auf den ersten Blick und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen dran justieren. Und das wäre dann das Letzte, die Vermittlung zwischen dem Haus und dem Publikum. Zum einen über das Programmheft, was wir Dramaturgen machen. Zum anderen gibt es die Möglichkeit der Werkseinführung. Das habe ich jetzt für meine letzte Produktion zum Beispiel, Krönung Richards des Dritten, bei jeder Vorstellung gemacht, weil das ein sehr gewöhnungsbedürftiger Text ist. Und da dachte ich, zusammen mit dem Regisseur, es ist sehr sinnvoll, wenn man vorher dem Publikum so einen kleinen Einblick in die Persönlichkeit des Autors auch bietet. Und genauso bieten wir nach bestimmten Vorstellungen auch Publikumsgespräche an, wo man dann über ein bisschen schwierigere Themen gerne auch mal diskutieren kann und das irgendwie so nachbereiten kann. Und natürlich von Haus zu Haus sind die Tätigkeiten von Dramaturgen sehr unterschiedlich. Also hier zum Beispiel schreiben wir nicht nur das Programmheft, sondern wir layouten es auch selber. Okay. Wir machen für die Produktion im großen Haus eine Höreinführung, die dann auch bei diesen Besucherringbussen läuft, sodass die Leute schon mal einen kleinen Eindruck haben, was sie erwartet. Und wir filmen, schneiden und produzieren auch die Videotrailer selber. Aber wie gesagt, das ist nicht üblich, das ist von Haus zu Haus verschieden, das was man da im Einzelnen für Aufgaben hat, genau.
Okay, schön erklärt und ich würde sagen, jetzt hören wir nochmal Musik und dann unterhalten wir uns mal mit dem Char. Die Plattform auf der 102,6, heute wie jeden Monat einmal die Serie rund um das Theater Ulm. Gerade haben wir mit dem Dramaturgen Stefan Herfurth geredet, wir wissen jetzt wie mal wieder ganz genau, was der Dramaturg zumindest in Ulm so darf, mach und können muss. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gast heute. Er ist schon sehr lange am Theater Ulm und ich freue mich sehr, ihn mal wieder hier zu haben. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, das letzte Mal da war, aber auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Hallo Gérard.
Grüß dich. Wir waren bei Wie im Himmel das letzte Mal. Ich glaube, vor 3 Jahren kann das sein.
Das ist gut möglich. Ja. Also wir machen das ja, wie gesagt, schon heute das 57. Mal, einmal im Monat. Also da sind schon ein paar Jahre reingezogen. Wow. Gérard, du bist ja tatsächlich sowas wie ein Urgestein am Theater. Mehr als 20 Jahre inzwischen, ne?
Ich glaube, fast 23. Ich bin in 95 angekommen. Ich glaube, das zweite Jahr von Ansgar Haag und James Allen Gerris damals.
Wahnsinn. Du bist ja schon ein richtiger Ulmer, ne?
So. Ja, also, gut, mit der Sprache habe ich es vielleicht nicht ganz so, aber ich fühle mich hier sehr wohl. Das ist eine wunderschöne Stadt.
Weißt du, das mit der Sprache, das haben noch ganz viele andere auch nicht und trotzdem sind sie Ulmer. Ne? Ich kann mich dran erinnern, ich meine, dass ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, bewusst war, als du auf Rollschuhen im Podium eine Wagner-Arie gesungen hast. Kann das sein?
Oh, dein Gedächtnis ist besser als mein.
Da gab es im Podium damals die das Dopium, was so ein paar Leute immer einmal im Monat gemacht haben. Und da war der Ring an drei Abenden irgendwie und ich meine, dass ich dich da das erste Mal wahrgenommen habe. Kann das sein?
Ich will ehrlich sagen, dass ich mir keine Erinnerung davon habe. Irgendwas mit einem Trittbrett habe ich gemacht. Das könnte schon gewesen sein.
Auf jeden Fall. Ja. Du hast auf jeden Fall Sinn für Humor. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken.
Das muss man haben in diesem Beruf.
Ja, lass uns mal ganz kurz noch einen Blick auf die Zeit vor Ulm werfen. Du bist in Amerika geboren, und zwar in Chicago, Illinois.
Genau.
Ja. Und wenn du heute an diese Zeit denkst, würde mich jetzt mal interessieren, welche Erinnerungen sind dir da am stärksten präsent?
Ich weiß eine besonderes. Ein Moment, dass ich mich dafür entschieden habe, Sänger zu werden. Ich war in einem Auswahlchor und wir haben Mozart Requiem geübt und der Dirigenten hat versucht, irgendwelche besonderen Punkt, eine Artikulation uns beizubringen und das haben wir nicht gemacht. Und er hat mich bei den Schultern gepackt und sagt, nein, nein, das muss Marcato, auf Englisch natürlich. Und er hat einen wilden Blick und ich dachte, boah, das ist ein toller Beruf.
Ich will das Video. Ja, du bist sehr früh eingestiegen. Ne? Bereits in 10 Jahren begann deine Bühnenerfahrungszeit. Wie kam das denn in so einem zarten Alter? Kam das von dir selber oder?
Nein, meine Mutter ist gestorben, als ich 7 Jahre alt war. Und ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Und wenn man Jugendlicher ist und die Eltern das sehen, haben die immer Angst, dass die wissen nicht, was mit einem los ist. Und meine Stiefmutter hat die Idee gehabt, dass ich eine Theaterschule besuchen sollte. Okay. Als Therapie. Die als haben Therapie. Nicht gewusst, dass das erste Mal ich da war. Und die haben gedacht, die Bühne, ja. Ah. Wir fühlen uns hier wohl.
Okay, that's good. That's it.
Ja, that's it.
Okay.
Ich wollte eigentlich Schauspieler werden. Das war mein erster Traum.
Ja, du warst, glaube ich, zunächst auch Schauspieler, oder? Und dann kam aber die Entscheidung, eine Ausbildung zum Opernsänger zu absolvieren. Wie kam es zu diesem nicht unwesentlichen Schritt?
Aus vielen Gründen. Eins war, ich liebe klassische Musik, auch damals habe ich. Und ich dachte, eine Kombination zwischen Schauspieler und klassische Musik wären Opernsänger im idealsten Fall. Und auch als schwarzer Darsteller, Schauspieler, ich habe mir gedacht, was liegt mir für einen Weg vor? Wenn ich dann entscheide, so ein Film oder ein Schauspiel, möchte ich, denken wir, wir reden von 78, 77, oh Gottes Willen, 73, ich bin in der Hochschule, oh Gottes Willen, so alt bin ich. Was für Rollen kann man dann spielen? Wollte ich nicht Drogendealern, sowas? Und ich dachte, ich will Prinzen und Königin spielen. In der Oper natürlich, schwer, aber auch möglich. Und das habe ich auch tatsächlich getan.
Okay. Du warst Schüler an der Opera Illinois, die war nicht in Peoria, wie es im Internet zu lesen ist, sondern in
Champaign-Urbana, die University of Illinois.
Und dort hast du ein Meisterdiplom in Gesang erworben?
Korrekt.
Und danach ging es nach San Francisco. Frisco klingt cool.
Ja, das sagt man nicht. Ja. Ist das eigentlich so, ich habe ein Meisterdiplom gehabt und hatte wirklich sehr gute Lehrer. William Warfield und John Wustman waren meine Hauptkontaktpunkte, die mir viele Sachen über Musizieren beigebracht haben, die mir wirklich über Wasser gehalten haben. Mhm. Aber richtig singen habe ich nicht gelernt. Und ich habe diesen Meisterdiplom und war nicht einsatzfähig sozusagen. Und ich bin nach San Francisco gegangen, um mit Leopold Simoneau, der mit William Warfield, meinem damaligen Lehrer, befreundet war, mit ihm zu studieren. Und ich habe ein Vorsingen gemacht, bin erst extra nach San Francisco geflogen, um für Leopold Simoneau vorzusingen und bin hingezogen mit Koffer.
Also der fand dich dann auch richtig gut und hat gesagt, aus dem Jungen machen wir was.
Genau, aber dann bin ich nach San Francisco gegangen und hatte gesagt, oh, ich habe zu viele Studenten an der Conservatory und ich habe keine Zeit für sie. Ja, yeah, und da war ich in San Francisco, okay, neuer Film.
Und was hast du dann gemacht?
Ich habe gejobbt, ich habe bei Neiman Marcus gearbeitet, ich habe bei einer Bank gearbeitet und nebenbei Gesangsunterricht weitergenommen, mit einer Kabarettgruppe gesungen, wirklich nur am Wochenende, kaum was gemacht, meistens war gejobbt.
Okay.
Und
Damals hast du dann aber auch in einer Inszenierung von Carmen Jones mitgespielt und dieses Stück war ja dann wohl ein sehr großer Wendepunkt in deinem Leben, denn das Stück hat dich ja 1987 nach München gebracht, habe ich gelesen.
Genau, wenn nicht für Carmen Jones, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft hätte, hier nach Europa zu kommen. Das habe ich in der Auckland Oper gesungen und meine Carmen kam zu mir, als ich bei Neiman Marcus gearbeitet habe und gesagt, Gerard, es gibt ein Vorsingen in New York für Carmen Jones für eine Tournee in Europa. Machen wir. Und das habe ich getan und bin ich engagiert als José. Und wir hatten drei davon. Ich habe über die dritte Besetzung sozusagen und habe im Chor gesungen, aber ich habe dadurch 50 Mal den Don José gesungen und ich war in Santa Fe in die Oper als Lehrling direkt davor und das war quasi der Anfang von meiner Zeit als Sänger, als Berufssänger.
Und du kamst dann also mit diesem Tourneetheater nach Deutschland bist scheinbar hier irgendwie hängen geblieben, oder wie? Oder wie kam das dann?
Ich habe mich in Europa verliebt, natürlich.
Echt?
Als schwarzer Mensch habe ich gesehen, dass meine Beweglichkeit hier ganz anders war als in Amerika. Und als Künstler haben wir hier einen ganz anderen Stellenwert. Und ich in Amerika bin immer noch, ich muss Leute erklären, was ich tue, wie ich mein Geld verdiene. Und du bist Sänger, singst du auch Gospels? Ja, gelegentlich, aber ich bin eigentlich Opernsänger.
Und Opernsänger, davon kann man leben?
Ja, genau.
Ist das dann die Frage?
Aber, oder was machst du wirklich?
Was machst du wirklich, genau. Was arbeitest du?
Ja, das ist auch beim Studium hieß das. Ich studiere Musik, aber was ist dann dein Beruf?
So. Und wie kam's dann zu dieser Entscheidung? Also okay, du hast das alles gesehen, aber dann muss man ja wirklich auch diesen Schritt gehen, zu sagen, okay, ich bleibe hier. Wir reden von Ende der 70er, Ende der 80er.
Genau, es war
Das
89 war das, genau. Ich habe ein paar Vorsingen gehabt und hat eigentlich nicht funktioniert. Und habe ich gedacht, gut, dann gehe ich nach Hause. Eine Vorsingen habe ich noch, und das war nur ein Zufall. Meine Gesangslehrerin hatte zwei Schüler, die im Open Chor in Wiesbaden gesungen haben. Und eins davon wollte aufhören, im Solofach zu gehen. Das hat sie gewusst, das Theater noch nicht. So habe ich meine Bewerbung reingeschickt, habe quasi gleichzeitig, also diese Kündigung, habe gesagt, okay, dann hören wir den Mann an. Ich habe vorgesungen und der Open Chor war der Meinung, dass die waren noch nicht so weit, den ersten schwarzen Sänger zu haben. Aber der Intendant Klaus Leininger und der Chordirigent Karl Robert Helg haben gesagt, nein, die nehmen wir. Und ja, so war meine Geschichte in Europa, ist die angefangen.
Okay, und dann bist du tatsächlich irgendwann dann hier in Ulm gelandet, wie es zu diesem Schritt kam und was du denn tatsächlich aktuell tust und warum du eigentlich auch heute unbedingt da sein wolltest, das erfahren wir nach dem nächsten Musikstück.
Okay.
Heute bei uns in der Theaterplattform zu Gast ist unter anderem der Tenor Gerard Roden, mit dem wir gerade über seine Jugend in Amerika geredet haben und seinem Schritt über den großen Teich nach Deutschland. Als du dein erstes Engagement in Wiesbaden angetreten hast, hättest du damals gedacht, dass du 31 Jahre später immer noch in Germany leben wirst? Mal ganz ehrlich.
Gut, vielleicht habe ich es gehofft, weil mir hat es sehr gut gefallen hier. Aber wie und was ich getan habe, das hätte man alles nicht so vorsehen können.
Ja. Jetzt bist du selber manchmal überrascht, oder?
Schon.
Ist doch schön, wenn man sich selber überraschen kann. Ne? Wie bist du denn eigentlich letztendlich nach Ulm gekommen?
Ich war in Münster, Westfalen für 3 Jahre. Und hier in Ulm haben die einen Werther gesucht. Und Werther ist immer noch mein Lieblingsoper. Habe ich hier vorgesungen und ja, bin hier hängen geblieben, sozusagen.
Okay. Jetzt kommen wir mal zur Jetztzeit. Neben deinen vielen Rollen in unzähligen Opern hast du heute etwas mitgebracht, was dich aktuell ganz besonders beschäftigt. Und zwar eine Produktion, bei der du nicht auf der Bühne stehst. Das muss man mal gleich vorwegschicken. Und dennoch ganz dein Ding ist, nämlich die musikalische Komödie Love Is. Lass uns jetzt mal darüber reden. Text und Musik sind von dir. Du hattest auch die Idee. Wie lange hast du das schon mit dir rumgetragen, dass du mal was Eigenes
machst? Oh Gott, ich fing an in Frankfurt in 2005. Das weiß ich, weil ich war damals mit der Frankfurter Kammeroper im Sommer und die Almut Kummerow war immer meine Gastgeberin und ich saß an ihr Computer und habe damit angefangen. Aber es heißt nicht, dass ich durchgehend daran gearbeitet habe. Ich weiß, einmal habe ich 3 Jahre nicht angeschrieben, aber wann fing es an mit dieser Idee?
Und was war der Ideengeber? Also jetzt gehen wir ja schon fast so mal in die Richtung, um was geht's eigentlich? Sprich, was war es, was du erzählen wolltest?
Und ich sage, ich mag Sport sehr gern. Ich habe als Highschool-Student habe ich Football gespielt, mein Bruder auch, und ich liebe Football und ich bin auch schwul. Und es ist immer dieser Gedanke, wie geht es den Menschen, die Sportler sind, die auf ein hohes Level spielen möchten und schwul sind. Und gerade in den letzten Jahren, das ist ein sehr großes Thema auf dem Internet und in den Medien. Einige Leute haben sich geoutet, so College-Spieler oder Profispieler nach dem. Das war eine Idee. Ich mich da beschäftigt habe, was passiert mit diesen jungen Menschen, wie geht es einem, wenn ich das nicht erzählen kann, wie ich bin. Und es hat sich dann weiterentwickelt, weil wir haben auch eine Parallelentwicklung mit unserer Technologie, dass wir zum Beispiel alles sagen im Internet, was uns gefällt, was wir mögen. Und in dem Sinne, wir geben sehr preis unser Unterbewusstsein. Und wenn ich denken würde, dass ich ein Mensch alles sagen würde, was ich denke, ich gebe eigentlich meine Kontrolle ab. Und das haben wir Jahr pro Jahr mehr gemacht. Und ich habe gedacht, wie kann man diese Dinge kombinieren? Dieses Coming-out-Geschichte, unsere Problematik mit unserer Kommunikationstechnik und auch das Problem, dass durch diese Kommunikationstechnik, dass wir miteinander nie mehr vis-à-vis reden.
Okay, das ist also Kernpunkt. Eigentlich wäre heute Jo Kraus mit dabei gewesen. Warum Jo Kraus?
Ja, das war auch ein Zufall. Ich habe diese Lieder geschrieben und muss mal sagen, ich habe nie so viel Musik geschrieben in meinem Leben wie für diese Musical, gerade nicht nur in eine kurze Zeit. Ich habe vor 2 Jahren eine Präsentation im Theater gemacht, nur von den Liedern. Und ich habe Jo Kraus eingeladen. Wir kannten uns, weil er wollte ein paar Gesangsstunden nehmen. Und Jo hat eine tolle Stimme sowieso. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander in Gesangsstunden. Und er sagt, oh ja, komm ich. Er war von dieser Musik sehr begeistert und hat gesagt, das musst du noch eine Aufführung machen. Wir müssen das ganze Stück auf die Bühne bringen. Und hat er gesagt, ich würde auch die Arrangements schreiben. Und das ist ein Gottesgeschenk. Ich habe die angehört im Computer. Er hat wirklich fantastische Dinge, teilweise mit einem kleinen Ensemble. Es wird ein bisschen nach Hollywood klingen. Mhm. Und er hat wirklich genau das erfasst, was ich mit dieser Musik ausdrücken wollte.
Okay, so jetzt ist das Ganze also zusammengekommen. Wie wird es live aufgeführt? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wir hatten vorher das Thema Hörspiel, wie auch immer. Wird es eine Band geben im Raum oder was passiert?
Okay, Live-Hörspiel. Auf die Bühne gibt es tatsächlich meine Band mit Streichquartett, das heißt Klavier, Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Bass und Streichquartett und Klavier. Auch mein Chor, mein Gospelchor Hope, singt auf mit, unterstützt von 13 Universitätenstudenten, die gerade jetzt mit mir ein Stimmbildungsseminar machen, und 7 Darsteller. So 7 Darsteller, 9 Musiker, 30 Mann Chor. Wow. Das ist schon eine große Sache, aber es wird gelesen, nicht mit Szene.
Passen die alle ins Podium?
Ja, wir haben alles so ausgemessen.
Habt ihr ausgemessen.
Wir verhungern.
Passen keine Leute mehr rein.
160 Plätze haben wir, was eigentlich nicht viel ist. Na, und wir wollen es wirklich packen.
Okay. Es wird zunächst jetzt nur einmal aufgeführt. Ungewöhnlich. Also, ist ja schon fast wie ein Gastspiel.
Ja, es ist auch eine Verkaufssendung. Es ist unsere Hoffnung natürlich, dass in einem Theater, ich sage unsere, Jörn für mich, das in einem Theater zu verkaufen. Ich würde mich freuen, wenn das Theater Ulm ist, wenn es woanders ist, freue ich mich genauso. Aber dafür ist uns
tatsächlich jetzt angeladen. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, oder, dass du was Eigenes präsentierst?
Ich habe für Wie im Himmel ein paar kleine Dinge geschrieben, die man nicht wirklich als Musikstücke erkennt. Das ist das erste Mal, dass ich mit so viel...
Wirklich.
Und auch Autor sowieso. Ich habe wirklich nur kleine Geschichten geschrieben, aber wirklich ein ganzes Theaterstück. Das ist mein zweites Stück, aber das erste, das aufgeführt wird.
Bist du wahrscheinlich richtig aufgeregt, oder?
Bin ich. Auch wegen heute. Natürlich, wenn ich bei Proben bin, dann weniger. Wenn es um die Arbeit geht, dann bin ich meistens sehr klar. Aber zwischendurch, ich denke, was magst du?
Vorverkauf läuft schon. Karten sind schon offen. Die Aufführung wird stattfinden am, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 1. Juli
um 19.30 Uhr im Podium des Theaters Ulm.
Okay. Also, ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Menschen neugierig gemacht haben, sich mal den Gerard Roden ganz anders zu geben.
Wenn also ich ein Wort auf zur Musik, man fragt.
Ja, sehr gerne.
Ja, du. Was für eine Musik ist es? Es ist verschiedene Musikrichtungen. Stimmt,
Entschuldigung, wir haben ja gar nicht thematisiert.
Ne? Nein, das genau. Ist okay. Es ist ein Musical.
Heavy Metal oder was?
Nein. Wir haben 7 Darsteller, wie ich gesagt habe, und 2 davon, es gibt ein Buffo-Paar, und die kommunizieren musikalisch gesehen in traditionellen Broadway-Stil. Es gibt 2 Duette, die wirklich sehr Old Broadway aus den 50er, 60er, 70er Jahren sind. Wir haben auch einige Jazzlieder, einige sehr moderne Jazzlieder. Die Hauptdarstellerin, die Nora Wilson, die Mutter, singt auch ein Gospel-Rock-Nummer. Und ein Zitat aus den 50er Jahren, ein Rocklied gibt es auch. So wirklich verschiedene Musikrichtungen. Das heißt, dass, manchmal heutzutage, man geht in ein Musical, man hat das Gefühl, ein Lied zu hören über 2 Stunden. Mm-hmm. Das wird uns hier nicht passieren. 14 Lieder, die wirklich sehr unterschiedlich sind.
Sehr eklektisch, wie man so schön sagt. Ja, super. Man darf gespannt sein. Und ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwo wieder auftaucht. Ob es irgendwo wieder weitergeht. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal Musik und dann würde ich mit euch beiden gerne, wir sind schon fast wieder im Schluss, auf der Schlussstrecke so angekommen, ein bisschen darüber reden, was Stefan, was du auch gerade aktuell machst, Fabian, und was denn bei Gérard als nächstes ansteht. Wie jeden Monat haben wir einmal Gäste aus dem Ulmer Theater zu Gast. Heute sind es 2 ausgesprochen, wieder mal muss ich sagen, wie es oft ist, 2 ausgesprochen nette, interessante Menschen, die Geschichten zu erzählen haben. Wir haben ganz am Anfang mit Stefan Herfurth schon gesprochen und Stefan, du bist gerade aktuell mit einem Stück zugange, das dir sehr am Herzen liegt. Ja, habe ich zumindest den Eindruck bekommen, was du vorher gesagt hast. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Fabian und der Gang vor die Hunde.
Genau.
Klingt jetzt zunächst fast ein bisschen nach einer Komödie. Was ist es denn wirklich?
Schwierige Frage. Ich würde sagen, am ehesten ist es eine Tragikomödie. Mhm. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Also wie schon vorhin angedeutet, die Vorlage ist ein Roman von Erich Kästner aus dem Jahr 1931. Kästner kennt man natürlich vor allem durch seine Kinderbücher. Also ich glaube, damit ist jeder irgendwie mehr oder weniger aufgewachsen oder hat irgendwelche Verfilmungen oder Hörspiele davon parat. Und Fabian war sozusagen der erste Erwachsenenroman, den Kästner verfasst hat. Und der ist teilweise sehr lustig, was mit der Zeit zusammenliegt, weil das eben so in der ausgehenden Weimarer Republik spielt, die sogenannten goldenen 20er. Also genauer gesagt, es spielt 1929. Und es ist gleichzeitig, und das macht das Tragische aus, so ein kleiner Weckruf oder eine Warnung an das deutsche Volk, was Kästner da loswerden wollte, indem er eigentlich schon warnt vor dem aufkommenden Nationalsozialismus. Mhm. Also ganz kurz zur Geschichte. Fabian ist der Name des Protagonisten, interessanterweise der Nachname. Er heißt Jakob Fabian, wird aber immer nur Fabian genannt, das ganze Buch hindurch. Und der lebt eben in Berlin der 1920er Jahre und erlebt da eigentlich jede Nacht so seine Abenteuer als junger Mann. Also er ist Anfang 30, arbeitet als Werbefachmann, als Werbetexter und er verbringt eigentlich seine Freizeit damit, mit seinem besten Kumpel Labude durch Bars und Clubs zu touren in Berlin, wie das viele heute ja auch machen. Da gibt es dann natürlich einige Parallelen und gleichzeitig bekommen sie aber Straßenschlachten mit zwischen Nazis und Kommunisten. Es gibt Schusswechsel, die sie beobachten und sie fahren auch 2, ich sag immer, politische Aktivisten dann ins Krankenhaus, um sie verarzten zu lassen. Also da schwingt unheimlich viel Zeitgeist mit. Mhm. Und du hast es angesprochen, das ist ein Stück, was mich besonders interessiert. Das liegt zum einen daran, dass ich diesen Stoff schon in der Schule kennengelernt habe. Ich glaube, in der 9. Klasse oder so habe ich das Buch gelesen. Hat mich wahnsinnig beeindruckt und dann ist mir das immer wieder in der letzten Zeit in den Kopf gekommen, weil ich immer mehr Parallelen erkannt habe. Also auch zu unserer aktuellen Situation. Also dass immer mehr extremistische Parteien auf dem Vormarsch sind, dass es eine ganz große Unsicherheit gibt, die man wirklich tagtäglich merken kann, was sich dann auch in Wahlen niederschlägt. Und das fand ich wahnsinnig wichtig und auch spannend, sich das unter dem Aspekt nochmal anzugucken. Und dann ist es auch sozusagen mein Herzensprojekt, weil ich die Adaption selber gemacht habe. Also da gibt es zwar schon verschiedene Theateradaptionen dieses Romans. Es ist aber wahnsinnig schwierig, das für ein Ensemble umzusetzen. Deswegen habe ich mich hingesetzt und das für genau die Leute, die es jetzt auch spielen, im Prinzip umgeschrieben. Mhm. Ja.
Also du hattest die Schauspieler schon im Kopf, als du es umgeschrieben hast,
oder? Im Prinzip schon. Also man hat ja für jede Produktion so einen, wir sagen, Pool aus Leuten, die da mitspielen. Also alle ganz simpel, die nicht in der Parallelproduktion mitspielen, die sind dann in dieser Produktion drin. In dem Fall war es Rock of Ages. Alle Schauspielkollegen, die da nicht mitwirken, sind jetzt bei Fabian dabei. Und zum Glück stand das schon so früh fest, dass ich mich dann wirklich auch so in diese Arbeit stürzen konnte und genau wusste, in Anführungszeichen, für wen ich das jetzt schreibe.
Ja. Und das wird demnächst uraufgeführt.
Richtig.
In dem Fall muss man ja sagen, uraufgeführt,
ja, weil es genau. Ist ja deine, kann man ruhig sagen. Also jetzt, es ist tatsächlich am Samstag, jetzt 16. Juni, ist es soweit, dass wir damit rauskommen. Sind jetzt gerade mitten in den Endproben und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das ankommt. Man muss dazu vielleicht noch sagen, die Premiere ist unüblicherweise nicht 19.30 Uhr am Samstag, sondern 21 Uhr.
Oh.
Ja.
Wie kommt?
Hat einen ganz simplen Grund, dass wir am gleichen Tag im Großen Haus ein Gastspiel haben.
Ah ja, okay.
Was,
so einfach.
Genau, es ist so einfach, ja.
So einfach. Nichts Mystisches.
Nein. Also man könnte jetzt natürlich argumentieren, wir wollen das Berliner Nachtleben auch in die Ulmer Nacht integrieren, aber so weit gehen wir noch nicht.
Gut, das ist das, was du jetzt gerade aktuell tust. Danach wirst du wahrscheinlich auch mal Pause haben, Sommerpause.
Ja,
gehe
genau,
ich da mal von
genau
aus. Dich werden wir aber, genau wie den Girard, in der kommenden Spielzeit auch wieder am Haus erleben bzw. haben.
Absolut, ja.
Was greifst du als erstes an, wenn die Sommerpause vorbei ist?
Es ist auch wieder eine Parallelproduktion im Podium, nämlich die Parallele zur Spielzeiteröffnung im Großen Haus, das sind die Räuber und ich wirke mit bei Lupus in Fabula, ist ein Stück mit drei Damen.
Auch schön.
Die, ja, wunderschön, glaube ich. Ein ganz, ganz toller Text von der Autorin Henriette Düss. Und es beschäftigt sich im Groben und Großen und Ganzen mit dem Tod des Vaters dieser drei Damen.
So oben die Räuber, unten die feinen Damen.
Genau.
Oh, ist doch schön. Girard, was steht bei dir an? Also wirst jetzt langsam ja auch in die Sommerpause gleiten.
Langsam.
Jetzt machst du noch Love It. Love Is, Entschuldigung, nicht Love It.
Wir fangen an mit Janicek, nächste Spielzeit, Schlauer Füchslein.
Bist du denn der Schlauer Füchslein?
Ja.
Ah, schön.
Ja, ja. Und wunderschöne romantische Musik, fast leicht modern. Der Opernchor hat in diesem Stück nicht so viel zu tun, trotzdem ist es ein sehr schönes Stück. Danach haben wir My Fair Lady, was interessant zu berichten ist. In dieser Woche hat der Opernchor 15 Stunden Tanzunterricht. Diese kommende Woche, ab morgen.
Okay.
Das heißt, wir haben eine neue Choreografin, er möchte uns kennenlernen und habe ich den Eindruck, es wird sehr viel getanzt dann.
Okay, das heißt, weil du jetzt gerade bei My Fair Lady draufgekommen bist, darf man erwarten, dass der Opernchor bei My Fair Lady tanzt?
Genau.
Ah ja, okay. Sure. Ist das eine gänzlich neue Erfahrung für die Damen und Herren?
Es ist neu, dass wir 15 Stunden Tanzproben haben.
Also so.
5 Monate vor der Premiere ist es schon. Aber ich finde es eine sehr gute Idee. Neuer Ballettmeister.
Er will euch wahrscheinlich auf den Geschmack bringen.
Genau, und auch, es gibt andere Stücke, es gibt Evita und man sieht, wie bewegt sich der Open Chor. Oder, lass das wie weg, bewegt sich der Open Chor.
Bewegt er sich denn überhaupt?
Genau, ja.
Und dann kommt die Feststellung, und er bewegt sich doch.
Ja, genau.
Genau, super. Ja, Sommer steht an. Ihr werdet hoffentlich auch schöne Urlaube planen. Was machst du? Wo geht's hin?
Ich bin so ein bisschen unterwegs. Also zuerst fahre ich mit meiner Freundin zu ihrer Familie. Das ist in Thüringen. Dann steht ein Familientreffen in Leipzig an. Ich habe sehr viele Cousinen und Cousins und einen Bruder, der in Potsdam wohnt. Das heißt, da kommt man dann zusammen. Meine Oma wohnt auch noch da und genau, da trifft
also
man sich. Und
Urlaub im Osten.
Genau, ja, größtenteils. Dann irgendwann geht's noch Richtung Alpen. Aber ja, also ich bin unterwegs, sagen wir es so.
Okay. Girard, du gehst nach Amerika?
Familienbesuch.
Habe ich mir jetzt fast gedacht.
Genau, Las Vegas, meine Mutter, Norden Kalifornien, Napa Valley für Freunde und New York für meinen Bruder und seine Frau und Tochter.
Schön. Ja, dann habt ihr beide jetzt erstmal noch tolle Premieren vor euch und danach schöne Zeit mit den Lieben. Das war die 57. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter, meine Wenigkeit, und im Studio bei uns waren Stefan Herfurth, der ausgesprochen attraktive Bartträger, und Gerard Roden, der charmante Tenor, der uns immer wieder verzaubert. Und eigentlich wäre Jo Kraus mit dabei gewesen. Wir grüßen ihn auf diesem Weg.
Ne? Hi Joe.
Hi Joe. Herzlichen Dank für diese unterhaltsame Stunde und weiterhin toi toi toi.
Danke für die Einladung. Danke.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ihr da warst. Und natürlich ein volles Haus bei der Produktion Love Is am 1. Juli und natürlich auch beim Fabian. Wir wünschen einen wunderschönen Tag und hier geht's weiter mit unserer Sendung Caravales, der Sendung in portugiesischer Sprache. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.